Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Weiterhin mit Maximilian Rieger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie kommen wir aus dem aktuellen Ausnahmezustand wieder raus? Diese Frage stellt sich im Moment auch der Sport und natürlich auch die vielen Amateurvereine im Fußball. Um die zu retten, fordert der für die Amateure zuständige DFB-Vizepräsident Rainer Koch in der Sportschau.
Deswegen die klare Aufforderung, hier muss auch die Politik, hier müssen die Länder, hier müssen die Kommunen mit unterstützend eingreifen. Alleine werden es viele gemeinnützige Vereine nicht schaffen, zu überleben.
Also Hilfe von der Politik. Aber natürlich kämpfen auch die Profivereine um ihre Existenz. Und wie genau das aussieht, welche Hilfen von der Politik da schon angenommen wurden und welche vielleicht noch nötig sind, habe ich mit dem Vorstandssprecher des Drittligisten FSV Zwickau besprochen, der auch eine umfangreiche Strukturreform für die Zeit nach der Krise angeregt hat. Das gleich wird Thema bei uns sein. Warum es aber vielleicht auch gut ist, mit der Exit-Strategie noch ein bisschen zu warten, hören wir danach, nämlich von Sportmedizinern und einem Sportler, der Covid-19 schon überstanden hat. Und zum Ende der Sendung blicken wir nach Japan, denn die Olympischen Spiele sind vielleicht verschoben, mögliche Korruptionsprozesse hingegen nicht. Bis Ende April steht der Profifußball in Deutschland still. Aber danach würde die deutsche Fußballliga DFL gerne mit der Saison weitermachen, wenn es irgendwie möglich ist. Dafür sollen die Spieler alle 3 Tage auf das Coronavirus getestet werden. Wenn sie positiv sind, sollen nur sie und nicht gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne. Und die Teams sollen auch dann antreten, wenn nur 13 Feldspieler fit sind. Das sind laut MDR die Ideen der medizinischen Kommission der DFL. Augen zu und durch, das scheint das Motto zu sein, um die dringend benötigten TV-Millionen zu bekommen. Sonst droht vielen Vereinen die Insolvenz. 13 Clubs aus der ersten und zweiten Liga wären noch in dieser Saison zahlungsunfähig, wenn es nicht weitergeht, das berichtet der Kicker. Und das ist nur die Lage bei den Vereinen, die ja eigentlich die größten Umsätze haben. Für die Vereine in der dritten Liga ist die Lage noch bedrohlicher. Kurzarbeit ist dort jetzt schon weit verbreitet, auch beim FSV Zwickau. Mit dessen Vorstandssprecher Tobias Lege habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, ob die Zeit der Krise auch die Zeit der Reform ist. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, wie existenzbedrohend die Lage für den FSV ist.
Die grundsätzliche Problematik der dritten Liga ist sicherlich die Finanzausstattung, die die Vereine generell haben. Wobei man kann jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, sondern das sind immer Einzelfallbetrachtungen. Aber ich bin mir sicher, da für eine Reihe von Vertretern der dritten Liga sprechen zu können. Es ist halt eben so, dass die Zusammensetzung der Umsatzerlöse, die man für das Gesamtbudget hat, dass die eben im Vergleich zur zweiten und ersten Liga anders gestaffelt sind. Da spielen die Spieltagseinnahmen eine viel größere Rolle als, wie gesagt, in den beiden anderen Ligen, während das Fernsehentgelt dort zurückgeht. Und so ist es bei uns momentan, dass wir eben die Spieltagseinnahmen wie alle anderen 3 Ligen auch nicht haben und das halt erhebliche Umsatzeinbuße und damit von der Sache her quasi Einnahmen null für uns bedeutet. Und das ist, ich sag mal, in Zeiten der Kurzarbeit zumindest eine gewisse Erleichterung, dass man eben diese Kurzarbeit hat. Aber es ist sicherlich ein Problem, wenn man daran denkt, dass die anderen Kosten weiterlaufen und man möglicherweise keine weitere Liquiditätsunterstützung bekommt. Daran arbeiten wir aber, wie alle anderen sicher auch.
Wie lange hält der Verein das aus?
Selbst wenn diese Maßnahmen klappen, denke ich mal, sind wir in der Lage, also insbesondere auch, wenn das Kurzarbeitergeld weitergezahlt werden kann, da sind wir durchaus in der Lage, mit den Dingen, die wir auch jetzt noch nebenbei planen. Das heißt, wir kriegen ja auch ein paar Spendenbeträge. Wir haben auch eigene Maßnahmen, dass wir noch ein paar Umsatzerlöse erzielen. Wir lassen gerade unseren Fanshop leer kaufen. Und ich gehe davon aus, dass wir da zumindest mal bis in den Juni kommen. Anfang Juni sollte es in jedem Fall so sein. Aber danach ist es tatsächlich sehr schwierig, mit der vorhandenen Liquidität weiter seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.
Jetzt wird in der Bundesliga darüber diskutiert, vielleicht schon ab Mai ohne Publikum im Stadion zu spielen, eben um die Fernseherträge zu retten. Sie haben am Anfang schon gesagt, die Fernseherträge machen in der dritten Liga einen deutlich, deutlich geringeren Anteil der Einnahmen aus. Wie soll es denn Ihrer Meinung nach in der dritten Liga weitergehen? Auch Geisterspiele, Saison zu Ende bringen oder Saison abbrechen?
Ja, ich sag mal, das ist tatsächlich eine Systemfrage. Für uns wäre das Thema dieser Geisterspiele, nachdem ich gesagt habe, dass wir mit der jetzigen Kostenreduktion vielleicht bis in den Juni kommen, natürlich ein absoluter weiterer Genickbruch. Denn die Geisterspiele führen dazu, dass in dem Moment die Kosten da wieder anlaufen, und zwar die gesamten Kosten des Spieltagsbetriebes. Die Kurzarbeit, die wir jetzt auf Null haben, die müsste ich dann für den Bereich aussetzen. Und ich muss auch meine gesamte Geschäftsstelle wieder in Arbeit nehmen. Das heißt also, nur weil die Spieler spielen, kann ich nicht die Geschäftsstelle zu Hause lassen. Insofern ist eigentlich das Instrumentarium, was momentan für uns zumindest einen sehr großen Kosteneinsparungseffekt bringt, dann nicht mehr nutzbar. Und wir haben das für uns auch mal durchgerechnet, wenn diese Geisterspiele anlaufen, dann müssen wir mit einem Verlust oder einem Defizit irgendwie zwischen 800.000 und 900.000 in etwa rechnen.
Also Saison abbrechen oder komplett annullieren, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Nee, also sag mal, wir sind natürlich auch daran interessiert, dieses sportlich auszutragen. Es ist allerdings tatsächlich die Frage, wann kann das sein? Da gibt es ja unterschiedlichste Vorstellungen hierzu. Da muss man sich auch überlegen, wie man das macht, dass eine Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt eine Option sein kann.
Das wäre nur möglich, wenn Sie dann sozusagen ab Juni, also da, wo es dann sozusagen ab jetzt aufhören würde, wenn Sie da finanzielle Unterstützung bekommen würden, um eben diesen Zeitraum, wie auch immer lange er dann auch sein möge, zu überbrücken.
Das ist richtig. Das Thema dieser finanziellen Unterstützung, das muss man, glaube ich, auch in einem gewissen Stufenverhältnis sehen. Die Bundesregierung hat mit ihren Maßnahmen ja diesen Schutzschirm von 750 Milliarden verkündet und hat dann die erste Möglichkeit entwickelt, um Geld zu generieren. Alles in Form von Darlehen. Das Thema der Zuschüsse ist ja in diesen Größenordnungen, über die wir reden, leider nicht verfügbar. Und so glaube ich, und so sieht das auch aus, dass diese Hilfsprogramme, die da aufgesetzt werden, zumindest erstmal in dem ersten Schwung so aufgebaut waren, dass kaum jemand davon eigentlich partizipieren konnte. Wir sind jetzt mittlerweile in einer Phase, wo das auch um den Mittelstand geht, und dazu gehört der FSV Zwickau, wo über Darlehensausreichung mit 100% Absicherung gesprochen wird, was es aus unserer Sicht viel einfacher möglich macht, an derartige finanzielle Mittel ranzukommen. Das heißt also, wir hangeln uns auch jetzt von Tag zu Tag und sind der Auffassung, dass immer mit den fortschreitenden Programmen wir auch an Liquidität kommen. Und insofern wäre auch die Überbrückung eines Zeitraums sicherlich ein Mittel. Sollte das nicht gelingen, und das war ja Ihr Ansatz, sollte das nicht gelingen, dann ist es tatsächlich so, dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als letztlich den Insolvenzantrag zu stellen. Das ist ein Szenario, mit dem muss man einfach umgehen. Und das ist zum einen ein Mittel, um auch ein Unternehmen zu sanieren. Aber es ist in dieser Phase sehr schwierig, eine Sanierung hinzubekommen, weil auch für den Insolvenzverwalter ja die Umsatzerlöse fehlen würden. Und ich sag mal, wir hatten uns ja ursprünglich mit der Frage beschäftigt, was soll mit der Saison passieren? Na klar wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, wenn die Saison so weit wie möglich eingefroren wird und man möglicherweise auch die Saison einfach abbricht und dann weiter fortführt mit der neuen Saison. Wir sehen aber da das Problem, dass die Kandidaten, die sich sportlich noch entwickeln können, die halt also die Aufstiegsmöglichkeit haben, dass die natürlich dann erheblich beeinträchtigt wurden.
Für Sie hätte das ja auch Einfluss, weil im Moment stehen Sie ja mit einem Punkt Rückstand auf dem Abstiegsplatz. Also für Sie könnte Das ja dann auch bedeuten Abstieg, genau, Obwohl Sie noch die Möglichkeit hätten, drin zu bleiben.
Also das ist auch genau der Punkt. Deswegen sind wir daran interessiert, dass wir hier auch sportlich weiterkommen. Allerdings müssen wir auch sehen, das Thema Sport ist momentan sicherlich kein Betätigungsfeld, was immanent ist, um das Leben der Bundesrepublik aufrechtzuerhalten. Und insofern müssen wir uns halt an den Gegebenheiten orientieren, die dort um uns herum sind. Und wenn wir halt behördliche Anweisungen haben, können wir uns denen nicht widersetzen.
Sie haben gerade eben über eine mögliche Insolvenz gesprochen. Die DFL hat ja bereits angekündigt für die Vereine der ersten und zweiten Liga, dass, wenn dort eine Insolvenz stattfinden sollte, der normale Punktabzug, 9 Punkte, ausgesetzt wird. Und falls ein Verein im nächsten Jahr insolvent gehen sollte, dann auch nur 3 Punkte abgezogen werden sollten. Ist das eine Regelung, die der DFB so übernehmen sollte?
Die Diskussion wird sicherlich in diese Richtung gehen. Es ist nach unserer Auffassung so, dass der DFB sich bei diesen Themen an der DFL auch orientiert, um dort auch, ich sag mal, wir sind dann im Profifußball, um dann auch eine identische Situation zwischen 1. und 3. Liga herzustellen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass das durchaus eine Erleichterung sein kann für die Vereine, die eben mit dem Insolvenzthema eine Sanierungschance sehen. Man muss aber auch einen kleinen Nebenaspekt betrachten. Diese Insolvenz, wenn man die jetzt angehen kann, kann die natürlich wiederum zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, weil die jetzt auch Vereinen helfen kann, die jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt haben und Schuldenberge angehäuft haben, die jetzt durch Corona-bedingte Insolvenzerleichterungen, was das Punktsystem anbelangt, ich sag mal, galant aus der Situation herauskommen und sich hier eben durch die Insolvenz von dem Schuldenberg befreien können.
Das ist, was der erste FC Kaiserslautern zumindest laut SWR-Berichterstattung plant.
Es ist dann auch schwierig, irgendwelche Sonderszenarien zu entwickeln, wo es man jedem recht machen kann. Letztlich ist das dann vielleicht so eine historische Situation, wo der eine davon profitiert und der andere nicht. Wir finden das zumindest, dass da eine gewisse Ungleichbehandlung stattfindet, weil eben die Vereine, die jahrelang wirtschaftlich solide gewirtschaftet haben, damit benachteiligt wurden.
Diese gesamte Krise wirft ja auch ein Schlaglicht darauf, wie Profifußball und dann eben auch sozusagen der Übergang zwischen Profi- und Amateurfußball finanziert wird. Ist das jetzt der Moment, wo man gewisse Fehler im System beheben kann, wie das Ihr Vorstandskollege aus Essen dem Werkstattverlag gesagt hat, zum Beispiel den Übergang zwischen Profi- und Amateurligen jetzt nochmal grundlegend zu reformieren?
In jeder Krise steckt sicherlich auch die Chance, sich anders aufzustellen und über Systemfragen nachzudenken. Ich glaube, diese Krise ist dazu auch geeignet. Und sie wird auch, ohne dass man das vielleicht will, durch die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen zu ganz anderen Sichtweisen und auch Verhältnissen führen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so kommt. Und ich sage mal, eines dieser systemischen, ich will nicht sagen Fehler, aber dieser systemischen Probleme, die man hier lösen kann, ist zum Beispiel die Ansiedlung der dritten Liga, die ja als Profiliga konzipiert ist, aber eben nicht unter dem Dach der DFL agiert. Die beiden Ligen 1 und 2 sind ganz anders finanziell ausgestattet aufgrund dieser Fernseherträge, die sie da bekommen. Und wir als dritte Liga orientieren uns aber an der ersten und zweiten Liga. Das ist, ich sag mal, vor dem Hintergrund, dass das systemisch dem Profifußball ist, sicherlich eine Möglichkeit. Aber ich sag mal, das berücksichtigt eben nicht diese unterschiedliche Liquiditätsausstattung oder auch Kapitalausstattung. Und das wäre tatsächlich ein Punkt, wo man sich überlegen muss, ob man nicht dieses Gefüge zwischen Amateurfußball und Profifußball, ob man das nochmal überdenkt und möglicherweise auch aufgrund der aus meiner Sicht sich reduzierenden Gesamtbudgets, die dann irgendwann mal vorhanden sind, hier nochmal drüber nachdenkt, ob man nicht das Thema erste bis dritte Liga in einer Struktur zusammenfasst und tatsächlich mit dem Amateurfußball in einer anderen Art und Weise abstimmt.
Glauben Sie, dass das realistisch ist, dass die Clubs der ersten und zweiten Liga, was ja dann auch damit einhergehen würde, ein Stückchen von ihrem Kuchen abgeben?
Ja gut, das ist realistisch, da haben Sie natürlich recht. Das ist eine Wunschvorstellung, die man hier erstmal hegt. Ich glaube aber, dass durch die Einschnitte wirtschaftlicher Art, die hier auf einen zukommen, dass es auch eine ganze Reihe von Clubs und Vereinen geben wird, die möglicherweise das Insolvenzthema nicht überleben werden. Nicht jede Insolvenz, die man angeht, das ist, wird vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig gesehen, führt dazu, dass man hinterher saniert ist. In der Insolvenz gibt es zwei Szenarien. Das eine ist die Sanierung, das andere ist die Abwicklung. Und wenn der Insolvenzverwalter keine Chance sieht, das Unternehmen zu sanieren, weil zum Beispiel die erforderlichen Deckungsbeiträge nicht eingenommen werden können, um Kosten zu decken damit, dann muss er das Unternehmen zumachen. Und ich bin da momentan ein bisschen pessimistischer als vielleicht andere. Ich sehe das zumindest so, wenn diese Phase des Nichtspielens oder der Austragung von Geisterspielen einen längeren Zeitraum einnimmt, da reden wir vielleicht bis Jahresende, dann wird es auch dem einen oder anderen Insolvenzverwalter nicht gelingen, die Unternehmen kostendeckend am Markt zu halten. Und dann wird es logischerweise durch Abwicklung eine Reihe von Kandidaten geben, die aus dem Kreis der Ligen ausscheiden. Und das kann vielleicht auch dazu führen, dass eben der Kreis der Kandidaten, die da noch vorhanden sind, sich neu aufstellen muss. Und dazu gehört sicherlich vielleicht auch eine Reform der Ligenzugehörigkeit 1 bis 3.
Rächt sich bei diesem Szenario, was Sie da ja jetzt etwas pessimistisch aufgemacht haben, dass die Fußballvereine, vor allen Dingen im Profibereich, in den letzten Jahren zwar sehr viel Geld eingenommen haben, das Geld aber auch sehr schnell wieder ausgegeben haben und keine Rücklagen bilden konnten?
Das mag sicherlich eines der Probleme sein. Ein anderes Problem ist einfach die Finanzierung des Wachstums über Fremdkapital, auch mit einer gewissen Risikostrukturierung, Transfers, die auf Kreditbasis finanziert sind, mit der Hoffnung, den Spieler zu anderen Konditionen weiterzuverkaufen, um das Fremdkapital, was man dazu benötigt hat, im Einkauf wieder abzulösen. Das sind jetzt natürlich alles Probleme, die hier dann zutage treten. Und die ungesunde Entwicklung in den Konditionen, das heißt also der Spielervergütung, der Vergütung der entsprechenden Spielerberater und auch des ganzen Systems, das bricht dann hier an dieser Stelle einfach zusammen, weil die Clubs nicht mehr in der Lage sind, ihre Verbindlichkeiten aus diesen Darlehen zu bedienen. Und ich denke, das wird so ein Punkt sein, der auch hier zu überdenken ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch ein erhebliches Abschmelzen im Gehaltsgefüge bekommen werden, sodass auch diese Phase vielleicht in einer späteren Zusammensetzung der Liga ganz anders aufgestellt sein wird.
Sagt der Vorstandssprecher des FSV Zwickau, Tobias Lege, hier im Deutschlandfunk. Große Ideen also in dieser Krise, aber natürlich auch ganz handfeste Fragen. Wir haben es gerade gehört. Regierungshilfen, Stundungen und Kurzarbeit, das sind alles Begriffe, mit denen die Verantwortlichen gerade umgehen müssen. Und gerade beim Thema Kurzarbeit ist das rechtliche Verhältnis zwischen den Vereinen und den Spielern natürlich wichtig. Viele Fragen sind aber offen. Auch weil es anders als in anderen Branchen keinen Tarifvertrag gibt. Das könnte manche Unsicherheit beseitigen. Dass er für die Bundesliga kommt, ist aber unwahrscheinlich, berichtet Thorsten Poppe.
Der 30. Juni ist einer der wichtigsten Tage im deutschen Fußball. An diesem Tag endet offiziell das Spieljahr, weshalb auch viele Verträge von Profifußballern am 30.06. enden. Was in normalen Zeiten kein Problem ist, führt in der Corona-Krise zu Schwierigkeiten. Denn es gibt Streit darüber, was mit den auslaufenden Verträgen passiert, sollte die Bundesliga bis in den Juli hineinspielen. Spielerberater Jörg Neblung hat in den Verträgen seiner über 40 Profifußballer geblättert, die er mit seiner Agentur betreut, und ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.
Da steht dieses Datum drin und dieses Datum ist bindend. Da ist Vertrag, Vertrag. Es gibt in meinen Augen keine Option, dieses Datum auszuhebeln, sofern der Spieler nicht selber in irgendeiner Form einwilligt, länger für den Verein über das Ende seines Arbeitsvertrages hinaus tätig zu sein. Die FIFA kann da eigentlich nur Empfehlungen geben und sie muss das international gleichschalten.
Was für den Spielerberater eindeutig ist, sehen manche Experten anders. Thomas Hören lehrt an der Universität Münster Sportrecht und sieht durch die Corona-Pandemie eine regelrechte Ausnahmesituation. Deshalb kommt er auch zu einer anderen Bewertung als Spielerberater Nebelung, was das Vertragsende 30.06. angeht.
Da mögen Spielerberater erzählen, das wäre fix. Es ist aber in der jetzigen Zeit überhaupt nichts fix. Es gilt der Grundsatz Wegfall der Geschäftsgrundlage und der besagt, dass man in Krisenzeiten Verträge anpassen muss und auf Laufzeiten dann später enden. Und das heißt, kein Spieler wird zum 30.06. so einfach gehen können.
Die komplett unterschiedliche Auslegung der Vertragsenden von Fußballprofis zeigt, dass es für den aktuellen Fall keine Erfahrungswerte gibt und dass es notwendig ist, eine Regelung zu finden, die dann eben auch in allen Ligen praktikabel und umsetzbar ist. Doch momentan kann der organisierte Fußball diese Frage nicht beantworten. Auch deshalb kommt eine andere, ältere Idee ins Spiel, die für solche Fälle verbindliche Regeln schaffen könnte, vor allem für die Vereine und die Spieler. Der Tarifvertrag. Und der regelt nicht in erster Linie das Gehalt, sondern vor allem die Arbeitsbedingungen einer gesamten Branche. Ausgehandelt wird er zwischen Arbeitnehmern und den Arbeitgebern, in dem Fall also Spieler und Vereine. Ulf Baranowski vertritt als Geschäftsführer der Spielergewerkschaft VdV fast 1500 Profikicker, die von den Bundesligen bis runter zu den Regionalligen verteilt spielen. Für ihn ist die aktuelle Ausnahmesituation auch eine Gelegenheit für den Profifußball, um eine solche Regelung anzugehen.
Diese Pandemie bietet auch die Chance, den Fußball zukünftig krisenfester aufzustellen. Wir brauchen sicherlich eine strengere Lizenzierung und bessere Sicherungsinstrumente. Wir brauchen aber auch tarifvertragliche Lösungen, um mehr Rechtssicherheit und Flexibilität zu schaffen. Das gilt beispielsweise auch für Kurzarbeitsregelungen, die über Tarifverträge nämlich passgenau gestaltet werden können.
Andere Wirtschaftsbereiche wie die Metall- und Elektroindustrie haben gerade einen Tarifabschluss durchgeführt, der die Beschäftigungssicherung während der Corona-Krise in den Mittelpunkt stellt. Da auch die Arbeitsplätze von Profikickern auf dem Spiel stehen, weil den Vereinen die Einnahmen wegbrechen, könnte ein Tarifvertrag hier Rechtssicherheit schaffen. Ein solcher Vertrag könnte zum Beispiel festlegen, wie flexibel die Vertragslängen in einer Ausnahmesituation sind, sodass erst gar nicht die Frage aufkommt, wann die Laufzeit endet. Oder auch, um eben die Beschäftigung während solch einer Krise zu meistern, wie zum Beispiel mit Hilfe der angesprochenen passgenauen Regelungen für Kurzarbeit. Das weiß auch Spielerberater Jörg Nebelung, der in der aktuellen Situation gerade viel mit seinen Klienten über Kurzarbeit oder Gehaltsverzicht spricht.
Tarifverträge sind tendenziell eine gute Sache in Ligen mit wenig Umsatz. Wir haben da eine Zweiklassengesellschaft in Deutschland. Von daher halte ich die Umsetzung eines Tarifvertrages in den obersten beiden Ligen für illusorisch. In den unteren Ligen wären sie, also in der Restriktion des Deutschen Fußballbundes, des DFB, würde so ein Tarifvertrag sicherlich Sinn machen. Sicherlich wäre das jetzt gerade auch in dieser Phase, wo eine große Unsicherheit bei Dritt- und Viertligisten herrscht, eine sehr gute Sache.
Zuspruch bekommt der Spielerberater in diesem Fall von Thomas Hören. Der Sportrechtsexperte von der Universität Münster sieht im Profifußball noch hohen Entwicklungsbedarf in dieser Frage, auch weil die Spielergewerkschaft VdV bisher eben nicht alle Profis vertritt. Er ist zudem wie Nebelung der Ansicht, dass solch ein Tarifvertrag zwar Verbindlichkeit schaffen könne, aber für die Bundesligen nicht in Frage komme.
Warum für einen Tarifvertrag eine Gewerkschaft? Und eine Gewerkschaft, abgesehen von dem, was der VdV macht, gibt es nicht. Und VdV vertritt Spieler hauptsächlich aus der dritten Liga und drunter. Also, dass Profifußballer eine eigene Gewerkschaft gründen, um einen Tarifvertrag auszuhandeln, ist fast unmöglich, wenn sie die egozentrische Struktur solcher Profispieler kennen.
Tarifverträge im Profifußball existieren unter anderem in England, Frankreich oder Spanien. Auch wenn sie bisher nicht auf eine solche Krise ausgelegt sind, zeigen sie, dass es durchaus möglich ist, verbindliche Regelungen für alle, auch im Profifußball, zu schaffen.
Thorsten Poppe war das über die Möglichkeit, einen Tarifvertrag für den deutschen Profifußball zu erschaffen. Es ist noch nicht mal einen Monat her, da haben sich mehr als 40.000 Menschen in Leipzig das Champions-League-Spiel gegen Tottenham angesehen, obwohl schon damals die Empfehlung galt, alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen. Vier Besucher sind inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Forscher schlägt jetzt vor, gezielt Fußballfans zu testen, um zu erfahren, welchen Einfluss Großveranstaltungen auf die Verbreitung gehabt haben könnten und um zu sehen, ob man nach und nach wieder Publikum ins Stadion lassen könnte. Kilian Medele.
Fußballstadien stehen im Moment auf einer Imagestufe mit Après-Ski-Bars in Ischgl. Die letzten Spiele vor Publikum gelten als größte Corona-Partys Europas. Daraus hat der renommierte Pharmakologe Fritz Sörgel eine Idee entwickelt. Die Fußballclubs haben massenhaft Daten ihrer Anhänger. Sie können die Fans per E-Mail anschreiben und zu einem Antikörpertest aufrufen. Für die Studie müsste Blut aus der Fingerkuppe genommen werden. Einige Handvoll Partien reichen für die Stichprobe. Der Vergleich von 500 bis 1000 Fans pro Verein mit den Daten der Gesamtbevölkerung könnte Erkenntnisse über die Dunkelziffer bei der Zahl der Infektionen liefern. Das soll erst im Sommer passieren, wenn es höchstwahrscheinlich passende Antikörpertests gibt.
Wenn wir jetzt beispielsweise diese eingefrorenen Proben dann im Juli testen, uns dann von den Statistikern ein Bild machen lassen, in welchen Schritten können wir denn die Leute wieder an die Stadien heranführen?
Von null auf ausverkauft ist natürlich ausgeschlossen.
Ich gehe nicht davon aus, dass beispielsweise in Dortmund dann plötzlich von Geisterspiel dann auf 80.000 erhöht wird, sondern dass man ja diese Abstände einhalten kann. Beispielsweise im Nürnberger Stadion, wir haben ja 50.000 Kapazität, da kann man doch bequem sogar einen Abstand von 2,5 Meter machen. Dann kann man allen mal die Möglichkeit geben, in kleineren Populationen sozusagen auch wieder Fußball live zu sehen.
Aber es sollte schnell gehen. Man braucht möglichst sofort die Daten aus den letzten beiden Spielen zwischen Mönchengladbach und Dortmund in der Bundesliga sowie Leipzig gegen Tottenham in der Champions League. Wenn man noch weiter warte, so Sörgel, werden die Besucher des letzten Bundesligaspieltags sich so mit dem Rest der Bevölkerung statistisch vermischt haben, dass es schwierig wird, es in den Rechenmodellen herauszufiltern. Eine Studie, wie Sörgel sie vorschlägt, dürfte wohl unter 1 Million Euro kosten. Um die Finanzierung sollen sich seiner Meinung nach DFL und DFB kümmern.
Man könnte auch Großes für die Gesellschaft tun, wenn man dazu beiträgt, zu verstehen, wie Großveranstaltungen einzuschätzen sind. Das geht ja in Anführungszeichen nicht nur um die Fußballer. Diese Information, die gewonnen werden würde, die gilt ja auch für Open Airs zum Beispiel. Die gilt für alle größeren Veranstaltungen, an der frischen Luft natürlich.
Damit könnte der deutsche Fußball sogar von der Virenschleuder zum Virenbekämpfer werden.
Ein Bericht von Kilian Medele. Bis es soweit ist, werden die Stadien leer stehen. Auch das Dortmunder Westfalenstadion, wo 80.000 Menschen reinpassen. Das Stadion wird jetzt aber anderweitig genutzt, um Covid-19-Verdachtsfälle zu testen. Mareike Zeck.
Borussia Dortmund hat die vierte Etage der Nordtribüne umgebaut, unter Anleitung der Kassenärztlichen Vereinigung. In dem Bereich, der bei Fußballspielen normalerweise von den VIP-Gästen genutzt wird, gibt es jetzt Sprechzimmer mit Krankenliegen. Um dort behandelt zu werden, braucht man keine Anmeldung, aber der BVB betont, dass nur Patienten mit Fieber- und Atemwegsbeschwerden kommen sollen, die eine Behandlung benötigen und sonst zu einem Hausarzt hätten gehen müssen. Im Behandlungszentrum werden die Patienten dann entweder ambulant versorgt oder in eine Klinik eingewiesen. Die neuen Räume im Stadion sind das zweite Corona-Zentrum in Dortmund. Die Kassenärztliche Vereinigung will so vermeiden, dass sich das Virus über die Hausarztpraxen weiter verbreitet.
Im Stadion werden Kranke behandelt. Die BVB-Profis stehen trotzdem auf dem Trainingsplatz, wie auch Profis von anderen Bundesligisten. Immer schön einzeln oder höchstens zu zweit. Aber sie dürfen trainieren, während viele andere Sportlerinnen und Sportler das nicht können. Das sorgt für Unmut, zumal Sportmediziner davor warnen, dass auch Leistungssportlerinnen und Leistungssportler schwerer an Covid-19 erkranken können, wie Jennifer Stange erfahren hat.
Der Sportbetrieb am hessischen Olympiastützpunkt in Frankfurt steht still. Das Land Hessen hatte Mitte März alle öffentlichen und privaten Sportanlagen per Verordnung geschlossen. Werner Schäfer leitet den Olympiastützpunkt und steht hinter der Entscheidung.
Wir haben ein gesellschaftliches Problem mit der Pandemie. Wir sollten alles tun, dies einzudämmen. Und demzufolge haben wir auch hier am Olympiastützpunkt entsprechend die Hallen geschlossen, die Trainingseinrichtungen geschlossen, die physiotherapeutische Abteilung geschlossen etc.
Trotzdem laufen die sportpsychologische Betreuung, Laufbahn- und Ernährungsberatung weiter, per Telefon oder Mail. Trainieren muss jeder für sich.
Es geht in erster Linie um den Schutz der Athletinnen und Athleten und deren Umfeld.
Vorsicht sei auch deshalb geboten, weil noch nicht absehbar sei, welche langfristigen Folgen die Lungenerkrankung für Leistungssportler haben könne, so Schäfer. Doch nicht alle in der Sportwelt sind seiner Meinung. 200 Meter Luftlinie vom Olympiastützpunkt entfernt liegt das Stadion der Eintracht Frankfurt. Zwei Spieler und zwei Mitarbeiter waren an Covid-19 erkrankt. Die Betroffenen seien nun wieder gesund und die Quarantäne für die Mannschaft aufgehoben, heißt es von Seiten des Frankfurter Fußball-Bundesligisten. Und kaum dürfen die Spieler aus dem Haus, stehen sie wieder auf dem Platz, einzeln oder zu zweit mit Abstand. Am Freitag wurde bei der Eintracht wieder trainiert. Kein Einzelfall. Bereits am Montag hatte auch Borussia Dortmund das Training wieder aufgenommen. Mit Genehmigung der NRW-Landesregierung. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vertrat das Gesundheitsministerium die Ansicht, Zitat, dass Profisportler nicht an der Ausübung ihres Berufs gehindert werden dürfen. Zitat Ende. Eine Anfrage des Deutschlandradios, ob und wie eine mögliche Ausnahmeregelung für die Eintracht begründet wird, ließ das hessische Ministerium des Inneren und für Sport bisher unbeantwortet. Es werden neue Fakten geschaffen. Und das mache Druck, meint Werner Schäfer vom Olympiastützpunkt Frankfurt.
Also diese Debatte und vor allem die jetzt schon absehbaren Folgen lösen natürlich Druck aus auf die entsprechenden Sporteinrichtungen. Dass viele sagen, naja, wieso dürfen die jetzt wieder trainieren und wir dürfen das nicht?
Schäfer selbst hält nichts von Ausnahmeregelungen, auch nicht für den Profisport.
Der Sport ist in meinen Augen eben nicht eine Insel der Glückseligkeit, auf der man tun und lassen kann, was man will, sondern wir sind dem gesamtgesellschaftlichen Problem deutschlandweit, europaweit und weltweit verpflichtet. Und wir können nicht auf der einen Seite der Bevölkerung sagen, bleibt zu Hause, und auf der anderen Seite dann sagen, ja, aber die Leistungssportler dürfen trainieren, die dürfen sich treffen.
Zumal das Virus auch Top-Athleten schwer treffen kann, wie der Fall des südafrikanischen Schwimmers Cameron van der Burg zeigt. Bei den Olympischen Spielen 2012 holte er Gold auf 100 Metern. Ende März twittert van der Burg, Covid-19 sei das schlimmste Virus, mit dem er je zu kämpfen gehabt habe. Nach 14 Tagen gehe es ihm besser, schreibt der 31-Jährige, doch noch immer sei jede körperliche Belastung, selbst das Gehen, äußerst anstrengend. Der Kardiologe Martin Halle, Leiter der Sportmedizin an der TU München, kennt ähnliche schwere Verläufe bei jungen und gesunden Menschen bereits aus der Praxis.
Offensichtlich ist es so, und das beobachtet man bei vielen der Erkrankungen der Lunge, dass auch das Herz mitbeteiligt sein kann. Also dass es zu einer Herzbeutelentzündung oder vielleicht sogar zu einer Herzmuskelentzündung führt. Und das ist das, was dann in der Zukunft Probleme machen kann. Alles Fragen, die natürlich dann auch im Leistungssport von zentraler Bedeutung sind.
Die Folgen einer vom Coronavirus verursachten Lungenerkrankung können erst jetzt untersucht werden. Aus Erfahrung mit anderen Infekten zeige sich, dass die Leistung auch nach überstandener Krankheit beeinträchtigt sein könne, so Halle.
Wenn der nicht die obersten 5% seiner Leistung bringen kann, weil da minimale Schäden des Herzens damit zurückgeblieben sind oder auch der Lunge natürlich, dann kommt er nicht mehr an sein Maximum heran.
Eine Infektion zu riskieren, vor allem im Hinblick auf die sportliche Leistung, sei fahrlässig, so Halle. Der Sportmediziner warnt auch davor, im Sportbetrieb vorzeitig zur scheinbaren Normalität zurückzukehren.
Bis wir einen Impfstoff haben, und da gehen die Experten ja davon aus, dass wenn das insgesamt kommt, dass wir dann im nächsten Jahr sind, und dann muss es erstmal eine Durchimpfung geben. Und da sehe ich das so, dass Mai jetzt völlig illusorisch ist.
Und so lange sei die beste Medizin für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, eine Infektion zu vermeiden.
Berichtet Jennifer Stange. Eine Infektion vermeiden, das ist aber eben nicht immer möglich. Das hat auch der italienische Leichtathlet Edoardo Meloni erfahren. Am 23. Februar postet er auf Facebook noch ein Foto, kurz nachdem er bei den italienischen Meisterschaften Siebter über 1500 Meter geworden ist. Jetzt geht es zurück nach Mailand in Quarantäne. Damit endet sein Post. Zwei Wochen später ist Meloni schwer erkrankt, obwohl er ein fitter, 29 Jahre alter Sportler ist. Inzwischen ist er aus dem Krankenhaus entlassen und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Krankheit bei ihm verlaufen ist und ihn zunächst gefragt, wann er gemerkt hat, dass er sich angesteckt hatte.
Everything started on Wednesday. It was the 11th. Alles hat angefangen am Mittwoch, den 11. März. Da habe ich sehr leichte Symptome bekommen. Meine Körpertemperatur war 37,5 Grad und ich habe ein bisschen gehustet. Und am Anfang habe ich gedacht, ich hätte eine normale Grippe, vor allem, weil wir zu dem Zeitpunkt nur wenige Fälle in Italien hatten und es wahrscheinlicher war, eine Grippe zu haben als das Coronavirus. Dann, nach 1,5 Tagen, am Donnerstagabend, habe ich sehr lange Hustenanfälle bekommen. Ich habe 5 Minuten gehustet ohne Unterbrechung. Das war sehr anstrengend für meinen Körper. Ich hatte Tränen in den Augen. Und da habe ich erkannt, dass es wahrscheinlich doch keine normale Grippe ist. Das hat sich dann am Montag bestätigt. Bis dahin ist es schlimmer und schlimmer geworden. Am Sonntag habe ich Blut aus meinen Lungen gehustet. Am Montag bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und dort wurden meine Lungen untersucht. Und die Ärzte haben gesehen, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Da wurde ich getestet und der Test war positiv.
Als sie sich das Virus eingefangen haben, da war die vorherrschende Meinung, das Virus ist für junge Menschen nicht so gefährlich. Haben Sie unterschätzt, wie schwer die Krankheit verlaufen könnte?
Ich habe das Virus nie unterschätzt. Das Problem ist, dass man in Italien erst ins Krankenhaus eingeliefert wird, wenn man anfängt, Probleme beim Atmen zu bekommen. Davor habe ich mit meinem Arzt gesprochen, aber der konnte nichts tun, außer mir Paracetamol gegen das Fieber zu geben und Saft gegen den Husten. Erst wenn man sehr schwere Atemprobleme hat, kommt man ins Krankenhaus. Ich wusste irgendwann schon, dass es wahrscheinlich nicht nur eine Grippe war, aber am Anfang war ich nicht krank genug.
War es ein Vorteil, dass Sie ein fitter Athlet sind, oder hat das keine Rolle gespielt? Or did that not matter at all?
Well, I think, you know, you never know. I'm convinced that my body is strong, so probably it helped.
Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Ich bin davon überzeugt, dass mein Körper stark ist, also wahrscheinlich hat das geholfen. Es hat geholfen, weil ich keine andere Krankheit hatte und die Behandlung wurde sofort gestartet, als ich ins Krankenhaus gekommen bin. Da habe ich Hydroxychloroquin, Lopinavir und Ritonavir bekommen. Das sind Mittel gegen HIV und auf diese Therapie habe ich nach 3 Tagen sehr gut reagiert. Da habe ich angefangen, mich besser zu fühlen. An den ersten 3 Tagen im Krankenhaus habe ich mich noch sehr schlecht gefühlt, aber dann ging es bergauf.
Hatten Sie Angst, als Sie im Krankenhaus waren und die Symptome nicht besser wurden? The coughing and everything?
Ich hatte keine Angst, weil die Ärzte mir erklärt haben, dass die Lungenentzündung noch nicht so weit fortgeschritten war. Meine Sauerstoffsättigung lag bei 95, was nicht gut, aber auch nicht schlecht ist. Deswegen haben die Ärzte entschieden, mir keinen Sauerstoff zu geben, weil ich noch keine ganz großen Probleme beim Atmen hatte. Daher wurde ich auf eine Station gelegt für die nicht kritischen Fälle. Deswegen hatte ich keine Angst oder habe mich in Gefahr gefühlt. Ich habe gewusst, dass ich in guten Händen war, dass die Ärzte gut vorbereitet waren und ich die beste Behandlung bekomme, die es gibt.
2 weeks ago. Sie wurden vor 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen. Es hat ein paar Berichte aus China gegeben, dass Menschen mit schwerem Verlauf Probleme beim Atmen hatten, auch Wochen nach der Entlassung. Erleben Sie so etwas auch? Are you experiencing the same effect?
I'm not experiencing any problems.
Tatsächlich habe ich keine Probleme mehr beim Atmen. In der ersten Woche habe ich praktisch nichts gemacht. Jetzt habe ich mit ein paar leichten Workouts angefangen, mit eigenem Körpergewicht, mache Seilspringen. Und im Moment spüre ich keine Probleme beim Atmen und keine Schmerzen in der Lunge. Also ich hoffe, dass es auch so bleiben wird, wenn ich mit dem Lauftraining wieder anfange.
So I hope that this will be the same also when I will start again training.
Haben Sie mit einem Doktor über die Langzeitfolgen gesprochen?
No, actually, I haven't got the chance. Problem is that we know very few things.
Nein, dazu hatte ich bis jetzt noch nicht die Möglichkeit. Das Problem ist, wir wissen sehr wenig über dieses Virus. Ich weiß nicht, ob sogar Ärzte wissen, was die Langzeitfolgen für die Lunge sind. Aber wenn sich die Situation beruhigt hat, werde ich ganz sicher mit einem Doktor darüber sprechen.
I will contact a doctor to talk about this issue.
There are a lot of other athletes that es gibt eine ganze Menge von Athleten in Italien, die kein Covid-19 hatten, aber in Quarantäne stecken und tatsächlich auch nicht öffentlich trainieren dürfen. Was bedeutet das jetzt für diese Sportler? Has that on the mind of these athletes?
I think it's hard. It's hard for everybody.
Es ist hart. Es ist hart für alle. Wenn du gewohnt bist, zu trainieren, vielleicht 2-mal am Tag von 100 auf 0 zu gehen, Das ist schwer für alle. Aber ich glaube, wir müssen auch an die Menschen denken, auf die es gerade wirklich ankommt. Die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die immer noch zur Arbeit gehen müssen, sogar in dieser Situation, die in vorderster Front gegen dieses Virus kämpfen. Alle müssen dafür Opfer bringen. Und das Opfer, das die Regierung von uns verlangt, ist einfach nur, zu Hause zu bleiben. Athleten müssen also erfinderisch sein, um zu Hause fit und fokussiert zu bleiben. Das ist schwer. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es ist schwer. Aber alle müssen ihren Teil in dieser Krise leisten.
Everybody needs to do his own part in this emergency.
And your part is, und ihr Teil ist einfach, zu Hause zu trainieren und hoffen, schnell wieder laufen zu können. As soon as possible.
Genau das ist meine Aufgabe, zu Hause bleiben und meinen Kopf und Körper hier aktiv halten, um das Virus nicht zu verbreiten. Ziemlich leicht, wenn man drüber nachdenkt.
Sagt der italienische Leichtathlet Edoardo Meloni hier im Deutschlandfunk. Egal ob Profis oder Amateure, manche Probleme in dieser Krise sind gleich. Zum Beispiel die Frage, was tun mit einer Saison, die nur zu zwei Dritteln fertig gespielt ist. Der Deutsche Tischtennisbund hat darauf jetzt eine Antwort gegeben und entschieden, die Saison wird abgebrochen und es gelten die Tabellen von Mitte März, die jetzt auch über Meisterschaften, Aufstiege und Abstiege entscheidet. Ohne große Rücksicht darauf, dass oft die Anzahl der Spiele unterschiedlich ist, mit entsprechenden Reaktionen, wie Daniel Teveleit bei seiner Recherche festgestellt hat.
Es ist eine Welle der Empörung, die sich Mitte der Woche über die Verantwortlichen des Deutschen Tischtennisbundes ergießt. Der DTTB hat den Abbruch der laufenden Saison beschlossen, woraufhin in den sozialen Netzwerken Fotos von bizarren Tabellen kursieren. Mit Meistern, die nur auf Platz 1 stehen, weil sie 4-5 Spiele mehr absolviert haben als die Zweit- oder Drittplatzierten. Und mit Teams, die sich aus dem gleichen Grund vor dem Abstieg retten konnten.
Ganz ehrlich, ich habe Kritik erwartet, ich habe auch harte Kritik erwartet. Aber das ist ein echter Shitstorm, der da jetzt gekommen ist.
Sagt Heike Ahlert, die für den Leistungssport zuständige Vizepräsidentin des DTTB, die Gestaltung des Saisonabbruchs von Anfang an begleitet hat. Während andere Spielsportarten ihre Entscheidungen über den Umgang mit dieser angefangenen Saison möglichst weit hinauszögern, haben die Tischtennisfunktionäre Tatsachen geschaffen und damit kleinen, kaum bekannten Teams zu einer ungewohnten Berühmtheit verholfen. Zum Beispiel der zweiten Herrenmannschaft des MTV Goslar. Das Team schließt die Saison mit 22:0 Punkten als Dritter ab, während der Meister, der MTV Bettingerode 2, 25:7 Punkte hat. Dass gerade dieser Fall nun Gegenstand heftiger Diskussionen auf Facebook ist, hat den Goslar Hobbyspieler Huschang Mehl
ein bisschen amüsiert natürlich. Also na klar ist es bei uns relativ extrem, aber der DTTB hätte an der Stelle, glaube ich, entscheiden können, was er will. Es hätte immer welche getroffen, die es nicht gut finden.
So hat die zweite Herrenmannschaft des SV Teutonia Sorsum all ihre 14 Saisonspiele gewonnen. Meister ist aber die TTG Hönnersum. Kein Wunder, dass die Sportler verärgert waren. Doch Herbert Rüth, der Leiter der Tischtennisabteilung des Clubs aus Hildesheim, nimmt den DTTB in Schutz.
So, zweite Herren waren anfangs enttäuscht. Sie sind also wirklich mit Abstand Herbstmeister gewesen, haben immer noch 0 Verlustpunkte. Jetzt steht natürlich ein Tabellenführer in der Staffel, der 5 Verlustpunkte hat, nur weil er mehr Spiele hatte. Und da kam natürlich anfangs schon ja ein bisschen, ich will nicht sagen Frust, aber Unzufriedenheit allein von der Tabellensituation her auf. Aber ich trage das einfach mit, weil ich finde, wer hier in der Situation ist, sowas zu entscheiden, also der ist nicht um diesen Job zu beneiden.
Nach der ersten Empörung haben sich viele Gemüter beruhigt, weil der Verband am frühen Donnerstagabend ein paar präzisierende Erklärungen veröffentlicht hat. Um die Wucht von Härtefällen wie jenen von Sorsum abzufedern, steigen nun in vielen Ligen und Staffeln auch Zweitplatzierte auf. Die hätten sonst eine Relegation absolvieren müssen. Die Tableaus vom 13. März zur Abschlusstabelle zu erklären, finden dennoch viele Spielerinnen und Spieler falsch. So wie Katharina Wandrei vom Kieler TTK Grün-Weiß, der in der viertklassigen Regionalliga wegen einer zu wenig absolvierten Partie nicht Meister wurde.
Die Entscheidung, so wie sie gefällt wurde, war extrem überraschend für uns. Ja, dass wirklich zum 13.3. abgebrochen wird und dann die Tabelle gewertet wird, damit hätten wir nie gerechnet.
Erzählt Wandrei, deren Team sich allerdings schon vor der Corona-Krise entschlossen hatte, im Falle der Meisterschaft auf den Aufstieg zu verzichten. Der Aufwand wäre in der dritten Liga zu groß für die Hobbyspielerinnen. Aber das Vorgehen des DTTB kann Wandrei nur schwer nachvollziehen.
Die Begründung an sich, die wirken auf uns sehr juristisch getroffen. Unter dem Aspekt, dass wirklich rechtlich und juristisch das Ganze nicht angreifbar ist. Und ich finde, so ein bisschen der sportliche Aspekt und das Hineinversetzen in die Lage der Mannschaften ist so ein bisschen außen vor geblieben bei der Entscheidung.
Tatsächlich argumentiert die Vizepräsidentin Heike Ahlert mit dem Regelwerk, wenn sie das Vorgehen begründet. Sie spricht von den Vorgaben der Spielordnung, von Wechselterminen für Spielerinnen und Spieler, von Meldefristen und der Vorschrift, dass der Spielbetrieb bis zum 20. Mai beendet sein müsse. Der Deutsche Fußballbund hat gerade genau solche Vorgaben für die Krisenzeit außer Kraft gesetzt, um flexible Lösungen möglich zu machen. Das sei beim DTTB nicht realisierbar gewesen, aus rechtlichen Gründen, erklärt Ahlert.
Wir haben unterjustiziar befragt, das ist richtig. Und wir können einfach nicht außerhalb der Wettspielordnung agieren, jeweils nicht im Gesamtpaket, so sage ich das mal. Wenn man dann für Einzelfälle was anderes entscheidet, mag man das Risiko im Einzelfall eingehen können, aber wir können es nicht insgesamt eingehen, weil dafür für viele Vereine auch finanzielle Unwägbarkeiten mit verbunden sind.
Ahlert sagt, sie hätte sich dennoch auch eine Lösung mit einer Wertung der Hinrundentabelle vorstellen können. Dann wären aber nach Verbandsangaben rund 35% aller in diesem Spieljahr beendeten Wettkämpfe ungültig geworden. Das habe man nicht gewollt. Daher habe man die jetzige Entscheidung getroffen, deren einziger Nachteil das Problem mit der unterschiedlichen Anzahl absolvierter Partien sei. Die Viertligaspielerin Wandrei aus Kiel sieht das allerdings
überhaupt nicht so. Also da kommt nämlich noch ein ganz entscheidender Nachteil hinzu. Und das ist die Tatsache, dass einfach die Mannschaften auch komplett gegen unterschiedliche Teams gespielt haben. Gegen Mannschaften aus dem Abstiegsbereich oder so gehen die Spiele extrem klar aus. Und deshalb ist es eben ein großer Unterschied, gegen welche Mannschaft man gespielt hat.
Manches deutet darauf hin, dass der DTTB mit dem Vorsatz, möglichst schnell Sicherheit zu schaffen, etwas vorschnell agiert hat. Aber womöglich steht die Sportart vor Problemen, die gravierender sind als ein paar schiefe Abschlusstabellen, die kritisch kommentiert werden. Unter der Woche hat sich der TuS Bad Driburg nach dem Ausstieg mehrerer lokaler Sponsoren aus der Frauenbundesliga zurückgezogen. Einen Club, der den freien Platz übernehmen möchte, gibt es bislang nicht. Die ganze Liga ist in ihrer Existenz bedroht.
Ein Bericht von Daniel Teveleit. Ein weiteres Problem in dieser Zeit, das weniger die Amateure, sondern die Profis betrifft, ist die Frage nach den Dopingtests. Die finden im Moment nur sehr begrenzt statt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben wurden. Denn damit gewinnen die nationalen Anti-Doping-Behörden ein bisschen mehr Zeit, um ihr System wieder aufzubauen. Peter Wosny über die aktuelle Lage im Dopingkampf.
In den sozialen Medien zeigen etliche Spitzensportler, wie sie so gut es geht zu Hause trainieren. Fast komplett zum Erliegen gekommen ist dagegen das Dopingkontrollsystem, wie die nationalen Anti-Doping-Agenturen weltweit auf Anfrage der ARD-Doping-Redaktion bestätigen.
Die Kontrollen der NADA Austria sind sehr, sehr stark reduziert.
The anti-doping activities in Norway have been limited.
We start to adapt our testing program.
Das Dopingkontrollsystem ist seit über einer Woche gegen Null gefahren.
Trotz fehlender Proben betonen die Dopingjäger weltweit immer wieder, dass sich Betrüger nicht in Sicherheit wiegen könnten. So verweist die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA auf den biologischen Athletenpass, um auffällige Werte festzustellen. Länder wie Norwegen suchen lieber alternative Methoden. Dort rollen die Kontrolleure in einem steril präparierten Campingbus durchs Land, um Athleten zu testen. Und auch die USADA in den USA will sich offenbar nicht auf Vergleiche aus Langzeitprofilen verlassen, wie Rob Keeler, der Chef der Athletenweltvereinigung Global Athlete, bestätigt. Ich weiß, dass die US-Anti-Doping-Agentur die Nutzung von Technologien prüft, mit deren Hilfe Athleten erreicht und möglicherweise getestet werden können. Es geht um alles, was helfen kann, damit die Athleten zeigen und beweisen können, dass sie sauber sind. Denn Lücken im Kontrollsystem jetzt können sich womöglich längerfristig auswirken als bisher angenommen. Forscher der Universität Oslo haben bei Versuchen an Mäusen herausgefunden, dass die Einnahme von anabolen Steroiden länger als vermutet das Muskelwachstum forcieren kann. Möglicherweise könnten Sportler, die jetzt betrügen, bei den Olympischen Spielen 2021 davon profitieren. Wenn die denn überhaupt, wie nun geplant, am 23. Juli 2021 eröffnet werden können. Der Virologe Alexander Kekulé glaubt, dass die Corona-Pandemie bis dahin noch nicht überwunden sein wird.
Weil wir so viele Länder haben, die auch vom Gesundheitswesen, von den Mitteln, die sie einsetzen können, deutlich schlechter ausgestattet sind als wir in Deutschland. Und von dort kann die Gefahr natürlich immer zurückkommen. Das heißt also, auch eine Olympiade, wo natürlich Menschen weltweit zusammenkommen sollen, die ist durch sowas durchaus weiterhin gefährdet.
Dopingproblematik und Coronavirus. Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio bleiben ein unsicheres Unterfangen.
Also könnte auch das Coronavirus bis dahin für Probleme sorgen. Und es gibt noch ein weiteres Thema, was den Organisatoren der Sommerspiele in Tokio vielleicht Probleme bereiten könnte, bevor es um das eigentliche Sportliche geht. Denn es geht auch mal wieder um Korruption, wie bei vielen anderen Olympiavergaben. Da schwebt der Verdacht über dieser Veranstaltung. Gegen den Präsidenten des japanischen Olympischen Komitees, Takeda, wurde 2019 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Takeda ist deswegen zurückgetreten. Und in dieser Woche hat es neue Enthüllungen gegeben. Thomas Kistner berichtet für die Süddeutsche Zeitung über diese Vorgänge. Herr Kistner, bevor wir über die neuen Entwicklungen sprechen, lassen Sie uns kurz rekapitulieren. Was genau wird denn Takeda vorgeworfen?
Ja, Takeda war bis März letzten Jahres der Chef des japanischen Olympia- und des Organisationskomitees. Außerdem war er IOC-Mitglied. Kurz gesagt, der Mann war eine Schlüsselfigur der Olympia-Bewerbung von Tokio. Und die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft, die seit 2016 zu den beiden offenkundig gekauften Spielevergaben an Rio de Janeiro und an Tokio ermittelt, hat stark korruptionsverdächtige Geldflüsse über Strohfirmen gefunden, die ein identisches Handlungsmuster aufzeigen und an denen die immer selben Personen beteiligt sind. Im Zentrum der Tokio-Ermittlungen stehen 1,8 Millionen Euro, die in zwei Tranchen kurz vor und nach der Olympiakür im Herbst 2013 an eine Beraterfirma in Singapur geflossen sind. Diese Firma zählt zum Schattengeflecht eines von Interpol gesuchten Senegalesen namens Papa Massata Diak. Der ist wiederum der Sohn des langjährigen Leichtathletik-Weltverbandchefs Lamine Diak. Der alte Diak, selber IOC-Mitglied, ist schon seit 2015 in Hausarrest in Frankreich. Der Sohn ist in die Heimat geflüchtet. Beide Diaks sollen unter anderem afrikanische Wähler blockweise für zahlende Städtebewerber angeworben haben. Und dieses Agenturgeflecht ist im Zentrum der Ermittlungen. Unter dem Druck der Ermittlungen ist Takeda dann zurückgetreten. Er wollte unter anderem mit Verweis auf Vertraulichkeit nicht offenlegen, warum dieser Singapur-Vertrag mit der Diak-Sippe geschlossen worden ist. Das ist völlig lächerlich. Vertrauliche Beraterzahlungen kann man nicht unterm Deckel halten, wenn Strafvermittlungen laufen.
Soweit also das, was bis jetzt schon bekannt war. Jetzt hat es neue Erkenntnisse gegeben unter der Woche. Und da steht im Mittelpunkt ein weiterer Name, ein Lobbyist, Haruyuki Takahashi. Welche Rolle soll er denn jetzt gespielt haben?
Also Takahashi war nach Aktenlage der Cheflobbyist für die Tokio-Bewerber, also der Mann, der hinter den Kulissen mit IOC-Mitgliedern um deren Stimmen verhandelt hat. Und nur um diese Stimmen geht es ja bei so einer Bewerbung. Für diese eitelhafte Tätigkeit besitzt Takahashi leider, kann man sagen, ideale Voraussetzungen. Er kennt die IOC-Mitglieder und vor allem die stillen Deals in den Hinterzimmern des Olymps aus dem FF. Der Mann stammt aus der Zeit der sogenannten Geldkofferträger. Er hat seit den 70er Jahren das schmierige Marketinggeschäft des Weltsports mit aufgebaut. Er war eng an die 2001 bankrott gegangene Schmiergeldagentur ESL angebunden. Und auch sonst sind die Geschäfte oft anrüchig erschienen, die in seinem Dunstkreis abgelaufen sind. So hat er bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland das Hospitelli-Geschäft mit Top-Tickets, Hotels, Rundumservice für Sponsoren und Gäste über seine eigene neue Agentur vermakelt. Und am Ende haben dann deutsche Strafbehörden versucht, in Erfahrung zu bringen, wo zigtausende Karten für WM-Topspiele im Gegenwert von einem bis zu dreistelligen Millionenbetrag abgeblieben sind. Die wurden nie gefunden. Dass also so einer mit sagenhaften 8,2 Millionen Dollar ausgestattet wird, um IOC-Mitglieder zu umgarnen, ist ein beunruhigender Sachverhalt.
Und was bedeutet das jetzt für den Fortgang der Ermittlung?
Dass Takahashi für Tokio warb und dass er, wie er zugibt, sogar IOC-Wahlleute beschenkt hat, wenn auch nur im kleinen Umfang. Das bedeutet Alarmstufe Rot für die Ermittler, zumal auch Diak zu dieser Klientel, die Takahashi betreut hat, gezählt hat. Und der steht ja nun konkret im Verdacht, den Stimmkauf innerhalb des IOC organisiert zu haben. Diak stand auch in den 90ern schon mal auf der Schmiergeldliste dieser ESL, an deren Management wiederum Takahashi angebunden war. Also hier wird offenbar eine alte Schattenwelt zu neuem Leben erweckt und die Ermittler haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Der Prozess wurde bereits auf Juni vertagt und wenn er nun im Herbst erst beginnen sollte, dann ist immer noch genügend Zeit, bis die Tokio-Spiele beginnen.
Und welche Auswirkungen könnte das auf die Spiele haben?
Ja, diese Auswirkungen dürften dann weitestreichend sein. Bisher kamen Korruptionsprozesse ja fast immer erst nach den betroffenen Spielen auf, wie gerade jetzt wieder im Fall Rio. Das hat das IOC gut wegstecken können, weil die Welt dann immer schon auf den nächsten Veranstalterort schaut. Aber dieser Terminpoker mit der jeweiligen Justiz ist jetzt stark gefährdet, weil Tokio eben überraschend verlegt worden ist um ein Jahr. Das hatte niemand auf dem Radar. Deswegen ist zu hoffen, dass dieser Prozess jetzt auch wirklich durchgezogen wird und dass die Justiz nicht auf Zeit spielt. Und wenn dann vor Beginn der Spiele im Sommer 2021 ein Strafurteil festhält, dass Tokio Stimmen gekauft hatte, dann wäre das ein globaler Sportskandal. Das wäre dann so schlimm wie damals die Salt Lake City-Affäre und das IOC wäre massiv unter Druck.
Sagt Thomas Kistner. Zum Ende dieser Sendung Deutschlandfunk der Abend. Vielen Dank fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams, sagt Maximilian Rieger. Kommen Sie gut durch den Abend.